Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Folge 58. Wir zeichnen am Mittwoch auf, es ist der 18. Juni, morgen ist Frohen Leichnam, deswegen sind wir ein bisschen früher dran und es ist jetzt 20 nach 11. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Strategieberater, Rechtsanwalt und Kolumnist in Berlin und bei mir ist diese Woche
mal wieder Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Beck Aktuell und heute in Vertretung für PM mal wieder da.
Und das auch die nächsten Wochen. Wir machen das jetzt 4 Wochen lang, glaube ich. Das sind unsere Themen. Israel kämpft gegen den Iran. Was sagt dazu das Völkerrecht? Diesmal in Gestalt von Professor Dr. Matthias Herdegen, mit dem wir gesprochen haben. Trumps Truppen im Inneren. Ist das nun Ordnungsmacht oder unbefugte Machtdemonstration? Wir sprechen darüber, warum Fremdgehen in der Bundeswehr offenbar justiziabel ist. Und zum Schluss heißt es, jetzt geht's los. Es gibt einen BGH-Examensfall aus dem Strafrecht.
Das hat uns bewegt.
Im Nahen Osten ist Krieg. Israel greift den Iran an, der Iran beschießt Israel. Es gibt auf beiden Seiten Tote und Verletzte. Israel spricht von Selbstverteidigung. Man will verhindern, dass Iran eine Atombombe entwickelt. Ob das Regime Monate oder Jahre von einer solchen Bombe entfernt ist, darüber wird derzeit noch gestritten. Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, hat sich bei CNN zuletzt vage geäußert. Er sagte, wir hatten keine Beweise für eine systematische Bemühung, sich in Richtung einer Atombombe zu bewegen. Man wisse es schlicht nicht, wie lange der Iran bis zu einer Bombe brauche. Sicherlich nicht bis morgen, wohl nicht Jahre, aber das sei alles Spekulation. Fakt ist, eine Atombombe auf Tel Aviv oder Jerusalem würde zig und hunderttausende Israelis, also vor allen Dingen Juden, aber auch 20% Araber, auslöschen. Völkerrechtler wie Matthias Goldmann zum Beispiel sprechen von klassischem Fall eines verbotenen Präventivschlags. Der Völkerrechtler Kai Ambos nennt die Rechtslage klar. Der Völkerrechtler Matthias Herdegen, Direktor des Instituts für Völkerrecht der Universität Bonn, sprach auf X von tiefgrauem Bereich. Deshalb habe ich ihn um ein Gespräch gebeten. Er hat zugesagt und ist jetzt bei mir in der Leitung. Willkommen, Professor Herdegen.
Guten Tag, Herr Wiedewild.
Also, eine einfache, aber letztendlich wahrscheinlich entsetzlich komplizierte Frage. Durfte Israel Stellungen im Iran bombardieren und wenn ja, warum nicht?
Ja, guten Tag, Herr Wiedewild. Warum sprechen wir hier von einer Grauzone? Warum ist das Völkerrecht gerade im Bereich der Selbstverteidigung in Bewegung, ohne dass wir genau wissen, wo die äußersten Grenzen verlaufen? Warum ist gerade der Militärschlag Israels gegen den Iran und gegen sein, wie Israel vorträgt, im Aufbau befindliches Massenvernichtungspotenzial gewissermaßen ein äußerst schwieriger Test auf die Bestimmung dieser äußersten Grenzen der Selbstverteidigung? Die UN-Charta sagt ja, ein Staat hat das Recht zur militärischen Abwehr im Falle eines bewaffneten Angriffs. Wir haben lange gedacht und viele deutsche Völkerrechtslehrer und vor allem deutsche Völkerrechtslehrer, die ein distanziertes Verhältnis zu einem flexibel gehandelten Selbstverteidigungsrecht haben, haben jahrzehntelang behauptet, dass der Angriff bereits stattfinden muss. Das heißt, es müssen bereits die Flugzeuge im eigenen Luftraum sein, die Panzer müssen über die Grenze rollen. Dann hat man auch in Deutschland so wie auf weltweiter Ebene gesehen, dass das natürlich den Gegebenheiten moderner Konflikte nicht mehr entspricht. Und seit etwa 20 Jahren sind wir uns weitgehend darüber einig, dass ein Selbstverteidigungsrecht jedenfalls dann eingreift, wenn der Angriff unmittelbar bevorsteht. Und wir alle denken natürlich im Hinblick auf Israel da an den Sechstagekrieg, wo Israel umgeben war von aggressionswilligen, angriffsbereiten Nachbarn mit einer relativ kleinen Streitmacht und hier präventiv agiert hat.
Ja, Israel hat damals in Ägypten, glaube ich, Luftwaffenbasen angegriffen, die Flugzeuge überwiegend am Boden zerstört und damit einen Angriff abgewendet, bevor er im Grunde überhaupt gestartet war.
Eine Situation, die durchaus vergleichbar ist der Argumentation, die Israel jetzt vorträgt, nämlich die Sorge vor einem sich schließenden Zeitfenster. Ja. Damals musste Israel eine kleine Streitmacht in wenigen Morgenstunden mehrfach mobilisieren, um die Luftstreitkräfte mehrerer Nachbarstaaten zu neutralisieren, um überhaupt eine Chance zu haben, in dieser militärischen Auseinandersetzung existenziell zu überleben. Ähnlich ist die Argumentation von Israel jetzt. Israel argumentiert einmal mit einer klar bekundeten Vernichtungsabsicht, die ja auch betätigt wird vom Iran. Nicht nur vom Iran selber, sondern von diesem ganzen Netzwerk, das der Iran aufgebaut hat. Hisbollah, Hamas, Houthi und so weiter und so fort. Dann mit dem Aufbau eines komplexen Trägersystems mit Raketen. Iran selbst hat vor kurzer Zeit noch diese unterirdischen Städte vorgeführt im Fernsehen. Also weit unten im Boden eingebunkert sind. Und hinzu kommt jetzt noch die Sorge, Iran sei dabei, Atomwaffen zu entwickeln. Wir wissen nicht genau, was der Stand dieser Entwicklung ist. Wir wissen aber, dass Iran immer wieder seine vertraglichen Kooperationsverpflichtungen verletzt. Und die Internationale Atomenergiebehörde hat dies eben in diesem Monat noch einmal förmlich festgestellt. Und man darf sich natürlich fragen, warum tut der Iran das? Warum verschleiert es sozusagen den exakten Stand der Urananreicherung? Also wir haben hier eine besondere Situation, die seit einigen Jahren im westlichen Lager zu der Überlegung im Anlass gibt, diese Grenze der zulässigen Selbstverteidigung etwas vorzuverlagern. Wir sind ja hier in einer Situation, wo wir nicht davon ausgehen können, dass der Iran in den nächsten Tagen einen Atomangriff führt, sondern wir sind in einer Situation, wo Israel mit einer gewissen Plausibilität, müssen wir sagen, vorträgt. Irgendwann mal wird es zu spät sein. Irgendwann mal sind die Raketensysteme in Felsmassiven verbunkert. Und dann ist es jedenfalls für uns mit unserer kleinen Luftstreitmacht, vielleicht sogar für unseren amerikanischen Partner, unmöglich, diese über das ganze Land verstreuten Raketenbasen zu zerstören, schon bevor die mit nuklearen Sprengstoffen ausgerichtet werden und natürlich erst recht, wenn dies schon geschehen ist. Und in dieser Situation, wo man damit rechnen muss, dass eine Vernichtungsabsicht, eine Angriffsabsicht A eindeutig besteht und B in absehbarer Zeit umgesetzt wird, aber dann, wenn der Angriff eindeutig unmittelbar bevorsteht, die Handlungsoptionen nicht mehr bestehen, weil ich einfach faktisch militärisch nicht mehr die Möglichkeit habe, dieses Angriffspotenzial zu vernichten, weil es eben über das ganze Land verbunkert in Bergmassiven, Felsmassiven ist und zerstreut ist, sollte man im Völkerrecht auch dieser Entwicklung und dieser Konstellation, die ja eine außergewöhnliche ist, Rechnung tragen. Es ist ja selten, dass ein Staat offensichtlich zu seiner Vernichtungsabsicht im Juden auf einen Nachbarstaat bekennt.
Das ist sicherlich ein Unterschied, wenn ich kurz unterbrechen darf, zu dem, was ja mal jetzt von manchen Kritikern angebracht wird. Das sei ja dann vergleichbar mit Russland. Russland fühlt sich von der Ukraine bedroht, weil eventuell NATO-Mitgliedschaft im Raum steht. Also greifen die jetzt präventiv an. Wobei aber ja bei der Ukraine, soweit ich es jedenfalls weiß, keine kommunizierte Vernichtungsabsicht gegenüber Russland da war. Das heißt, das ist für sie schon ein wesentlicher Unterschied, dass das Mullah-Regime gesagt hat, Israel wollen wir vernichten.
Ja. Es ist sicher ein entscheidender Unterschied, ob ich Sorge habe, dass sich ein Nachbarland dem westeuropäischen System der Europäischen Union, vielleicht auch der NATO anschließt, oder ob ich Angst haben muss, dass mein Land mit einer existenziellen Bedrohung überzogen wird. Ich glaube, das glaubt auch im Kreml niemand.
Das heißt, wenn ich das nochmal zuspitzen darf, rechtlich, damit wir sozusagen das Juristische mal rausarbeiten, Sie würden befürworten, dass man das Vorliegen eines bewaffneten Angriffs als Voraussetzung für Selbstverteidigung in einem Fall, in dem die Vernichtungsabsicht klar geäußert wird und sich das praktische Zeitfenster für eine spätere Gegenmaßnahme zu schließen droht, vorverlagert oder jedenfalls also so weit auffasst, dass jetzt ein solcher Angriff gerechtfertigt sein kann.
Ich halte das nicht nur für plausibel. Ich bin nach meinem bescheidenen Kenntnisstand mir relativ sicher, dass alle sogenannten Großmächte dieser Doktrin folgen, dass es keine Großmacht auf dieser Welt gibt, die in einer existenziellen Bedrohungssituation bereit ist zuzuwarten, bis sich dieses Handlungsfenster geschlossen hat. Dabei geht es nicht nur um die Bedrohung von Staaten, es geht auch um die Bedrohung durch nichtstaatliche Terrororganisationen, in deren Händen biologische oder vielleicht auch Nuklearwaffen sind. Und ich denke, dieser Bedrohungslage sollten wir uns stellen. Wir sollten uns natürlich auch von diesem Standpunkt auch mit dem Gegenargument auseinandersetzen, dass hier Missbrauchsmöglichkeiten schlummern, dass hier eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt wird. Aber in dem besonderen Fall, den wir jetzt haben, eine klar bekundete und auch immer wieder betätigte Vernichtungsabsicht plus greifbarer Anhaltspunkte für den Aufbau eines Massenvernichtungspotenzials plus klarem Wissen, dass Trägersysteme hier im Land verstreut, unterirdisch aufgebaut werden, schließt eigentlich die Gefahr eines Missbrauchs des Arguments der Selbstverteidigung aus. Ja, will ich davon ausgehen, das wird hier zum Vorwand gemacht für Eroberungen und Ähnliches. Und die Staaten haben es ja durchaus in der Hand, hier einer Abwehrmaßnahme, einer präventiven Abwehrmaßnahme zu entgehen. Ich muss mich ja nur einer glaubwürdigen Rhetorik befleißigen, die darauf schließen muss, dass ich eben nicht die Absicht habe, in allernächster Zeit den Nachbarn zu vernichten. Ja, und ich muss jetzt im Fall des Iran einfach meinen Kooperationspflichten aus dem Nichtverbreitungsvertrag mit der Internationalen Atomenergiebehörde genügen, dann bricht schon diese ganze Argumentationslinie, über die wir jetzt sprechen, ja in sich zusammen und dann kann von einem völkerrechtlich zulässigen Selbstverteidigungsakt keine Rede mehr sein.
Jetzt, ich finde das alles total plausibel. Meine persönlichen Auffassungen zu diesem Konflikt kennt jeder, der mal ein bisschen nachgelesen hat, was ich so schreibe. Aber jetzt gibt es ja nun reichlich Völkerrechtler, die anders argumentieren. Und wir haben auch in der internationalen Staatengemeinschaft auf Ebene der UN nicht unbedingt eine Lage, die sonderlich Israel freundlich und unterstützend daherkommt. Wie sind denn die Chancen, dass sich jetzt solche Auffassungen, vielleicht auch durch Äußerungen bei der G7, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe, wie wir es jetzt gerade gehört haben, Aussagen von Merz, Israel mache da die Drecksarbeit für uns oder auch Kommunikation von Russland über das Vorgehen in der Ukraine, kann das die Nadel im Völkerrecht sozusagen bewegen zugunsten Israels? Oder muss man eigentlich damit rechnen, dass wenn so etwas von einer juristischen Institution jemals beurteilt werden würde, dass es dann doch bei der klassischen Auslegung des Angriffs bleibt? Also man sagt, nee, Israel muss warten, bis die Bomben fliegen und sie dann abfangen oder jedenfalls bis kurz vor Angriff. Wie sehen Sie da die Chancen, dass sich da wirklich völkerrechtlich etwas bewegt, jenseits von einer persönlichen Auffassung, die Sie jetzt geäußert haben?
Ich glaube, dass die Bedrohungssituation, die Iran ausgelöst hat, hier große Dynamik in die völkerrechtliche Entwicklung hineinbringt. Wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Argumentationsansatz zu Zeiten von Bushs Sohn, der genau diese Frage auch formuliert hat. Wie ist das, wenn ich mit Massenvernichtungswaffen und einem Aggressionswillen rechnen muss? Denken wir an Nordkorea, denken wir an Terrororganisationen, aber nicht genau weiß, wann so ein Angriff stattfindet und vielleicht auch nicht mal genau weiß, ob er überhaupt stattfindet. Aber es ist einfach damit zu rechnen, mit einer beachtlichen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Angriff mit A, B oder C Waffen erfolgt. Das ist damals vor allen Dingen von kontinentaleuropäischen Völkerrechtlern verworfen worden. Aber es war eben auch noch eine abstrakte Diskussion. Jetzt haben wir gewissermaßen den konkreten Test einer solchen Bedrohung. Und wir müssen natürlich gucken, wie sind die Reaktionen in der Staatenwelt. Und wir müssen uns auch ganz klar vergegenwärtigen, dass Staaten wie Russland, weithin auch China und andere größere oder kleinere Mächte und ihre Satelliten sich überhaupt nicht um völkerrechtliche Schranken scheren. Russland macht nicht einmal den Ansatz einer plausiblen Begründung für den Überfall auf die Ukraine. Russland hat sich von den elementarsten Prinzipien des humanitären Völkerrechts im Kriege ganz offen verabschiedet, weil es gewissermaßen davon ausgeht, dass der Nachbarstaat ein minderes Staatswesen ist, gewissermaßen mit einer Bevölkerung, die man eben nach Belieben mit Krieg und Vernichtung überziehen kann. Also, es macht nicht viel Sinn, darauf zu hoffen, dass man hier in einen konstruktiven rechtlichen Dialog mit solchen Mächten treten wird. Man wird also auf die Staaten achten müssen, die sich dem Völkerrecht verpflichtend sind. Und das ist nun mal im Kern, wenn auch erfreulicherweise nicht allein, die westliche Gemeinschaft, die eben schon von ihrer Verfassungsordnung sehr stark auf das Völkerrecht ausgerichtet ist und die, was immer sie tut, auch wenn sie Kontroverses tut, bemüht ist, in den Bahnen des Völkerrechts zu argumentieren. Ja, und hier glaube ich schon, das Zusammenspiel von einer offenen Vernichtungsabsicht, von einer Destabilisierung der Weltordnung durch dieses Nuklearpotenzial, durch einen Akteur, der schon seit Jahrzehnten eigentlich einer der großen Verursacher von Instabilität nicht nur im Mittleren und Nahen Osten ist, geeignet ist, eine neue Dynamik in die Diskussion zu bringen. Die Betrachtung der Außenwelt schärft eben auch bei manchen sehr abstrakt denkenden Juristen doch ab und zu das analytische Vermögen.
Ich habe noch eine Frage zu der Reichweite dieses Selbstverteidigungsrechts. Denn wir haben jetzt hier darüber gesprochen, dass da ein Angriff bevorsteht, im weiteren Sinne jedenfalls. Und dann werden Atomanlagen angegriffen, soweit so gut, wenn man so will. Aber Israel hat ja auch Medienstationen angegriffen und auch manche Militärschläge lesen sich und manche Äußerungen aus der israelischen Regierung lesen sich dann doch so, dass es da auch um einen Regime-Change geht. Gibt es da dann irgendwo eine Grenze, wo man sagen müsste, da hört das Selbstverteidigungsrecht auf oder wie ist das zu bewerten?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade im Interesse der Plausibilität der Position, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, dass wir Selbstverteidigung ganz klar abgrenzen von dem Willen, von der Absicht, die Regierungsform in einem anderen Staat zu ändern. Regime Change ist niemals ein legitimes Ziel militärischer Gewaltanwendung. Sie mag die Folge sein. Wir denken an viele humanitäre Interventionen, die dann eben sozusagen im Sichelschwung der militärischen Auseinandersetzung zu einem Regime-Change geführt haben, vielleicht so oft zur Ausbildung neuer Staaten. Denken Sie an Libyen. Denn Herrn Gaddafi gibt es nicht mehr als Diktator. Denken Sie an das Kosovo. Kosovo ist nicht mehr ein Teil von Serbien oder von Großserbien. Aber als Ziel taugt der Regime Change niemals als Rechtfertigung. Die Frage mit den Fernsehstationen stürzt auch mich ins Grübeln, muss ich sagen. Hier geht es aber weniger um die Frage, ob ich überhaupt militärische Gewalt anwenden kann, sondern wie ich, mit welchen Mitteln und mit welchen Zielen ich diesen militärischen Konflikt führen darf. Das ist dann die Frage des sogenannten Kriegsvölkerrechts oder humanitären Völkerrechts. Und bei Fernsehsendern, die in staatlicher Hand sind, die natürlich auch für die staatliche Regierungspropaganda genutzt werden, ist das außerordentlich schwierig, weil wir nicht ohne weiteres sagen können, dass sie eine militärische Funktion haben in diesem Konflikt oder sonst eine relevante Funktion, die auf das Kräftegleichgewicht einwirkt. Also ich bin hier bei den Angriffen auf Fernsehstationen, wäre ich außerordentlich zurückhaltend. Das ist eine ganz andere Situation als im Gazastreifen, wo ich eben diese Vermengung von zivilen Einrichtungen, Krankenhäusern, Moscheen, Kindergärten, Schulen mit Kommandozentralen, Raketenbasen der Hamas habe. Ich würde mir hier auch wünschen, dass Israel sehr sensibel agiert, um nicht sozusagen die große Frage, habe ich hier ein Selbstverteidigungsrecht, ständig zu vermengen mit der Frage, ob die Art und Weise der Selbstverteidigung auch völkerrechtskonform ist. Israel hat hier auch einen Ruf, den es nicht leichtfertig verspielen sollte. Und ich sage das ganz bewusst auch mit Hinblick auf die letzte Phase des Gaza-Konfliktes, wo wir uns alle fragen, ob bestimmte Maßnahmen, Blockaden von Hilfslieferungen und Ähnliches noch mit der gebotenen Schonung der Zivilbevölkerung bei gleichzeitiger Verfolgung militärischer Ziele in Einklang steht.
Also eine ganz klare Mahnung. Ich habe noch eine letzte institutionelle Frage, wenn Sie so wollen. Das Völkerrecht scheint ja ein bisschen in so einer Legitimierungskrise zu stecken. Wir haben da Russlands Aggression, da hatten Sie schon erwähnt, die komplett Völkerrecht praktisch beiseite wischt. Wir haben eine selbstverschuldete oder zumindest teils selbstverschuldete Krise am ISTGH derzeit. Die Vereinten Nationen machen Schlagzeilen durch zum Beispiel die Sonderbeauftragte für Palästina, Francesca Albanese. Was ist denn eine Völkerrechtsordnung für Israelis insbesondere noch wert, wenn sie einen atomaren Holocaust riskieren würde? Sprich, wenn sich jetzt die Institutionen, wenn sich die Völkerrechtsprofessorenmehrheit dafür ausspricht, sagt, nein, Israel muss warten, das ist hier klar völkerrechtswidrig. Wie viel Schaden nimmt dann die Völkerrechtsordnung?
Wir kennen aus der Diskussion für das innerstaatliche Recht und die Bindung an die innerstaatliche Rechtsordnung einen ganz alten Zusammenhang. Das stammt eigentlich schon aus der Staatstheorie des 17. Jahrhunderts. Nämlich der Zusammenhang zwischen der Bindung an das Recht, dem Verzicht auf Gewalt, dem Gewaltmonopol des Staates, wir könnten heute sagen, dem entspricht auf internationaler Ebene das Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrates, auch wenn er in solchen Konflikten nicht handlungsfähig ist, auf der einen Seite, und dem Bewusstsein, dass der Rechtsunterworfene auch den Schutz der Rechtsordnung genießt in seinen wesentlichen Belangen. Und wenn wir diesen Gedanken auf die internationale Ebene heben, muss eine Balance bestehen zwischen der Bindung an das Recht, auch dem Verzicht auf die Gewaltanwendung als Mittel der Politik auf der einen Seite und der Gewissheit, dass die Existenz des eigenen Staates und auch die Existenz des eigenen Volkes vom Völkerrecht geschützt wird. Also dieser Zusammenhang, wie Thomas Hobbes sagen würde, Protectio und Subjectio, also Rechtsunterworfenheit auf der einen Seite, aber auch Gewissheit, in einer Rechtsordnung geborgen zu sein. Mein verstorbener Freund Thomas Frank spricht hier von einer Legitimität, die aus dem Befolgungsanreiz einer Rechtsordnung erwächst. Er sagt, diese Pull to Compliance, die Normen müssen so sein, dass Staaten, möglichst alle Staaten, den Eindruck haben, ja, es ist fair, es ist grosso modo, ihnen auch zuzumuten, sich elementaren Beschränkungen zu unterwerfen. Und wenn dieser Befolgungsanreiz nicht mehr da ist, weil ein Staat sich gewissermaßen alleingelassen fühlt, institutionell, weil es keinen Sicherheitsrat gibt, der diesen Staat schützt vor einer Aggression, rechtlich, weil die Rechtsordnung ihm die Option der militärischen Verteidigung aus der Hand nimmt, dann nimmt die Autorität der Rechtsordnung insgesamt Schaden. Das sollten auch meine deutschen Kollegen vielleicht in stärkerem Maße in den Blick nehmen. Wir erleben ja, dass die westliche Welt eine vielgestaltige ist. Und wir denken in Deutschland sowohl im Recht wie in der Politik. Die ganze Welt würde so ticken wie wir mit unseren Sehnsüchten und unseren Erlösungsanspirationen und unserem Harmoniebedürfnis. Wir erleben aber, dass schon die Welt in Paris und London ganz anders aussieht als in Berlin und in Posemuckel. Und dass sie in Washington noch einmal anders aussieht als im westlichen Europa. Und ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist auch eine Mahnung, zumindest den Blick auf die ganze westliche Welt zu werfen, die ja immer noch zusammengehalten wird von diesen Grundwerten und dem Glauben an das Völkerrecht und nicht sozusagen die etwas schläfrige, besonnene Position fortzuentwickeln, die wir jahrzehntelang in Deutschland hatten, weil wir dachten, Gewalt und Sicherheit und Verteidigung, das ist die Aufgabe des amerikanischen Steuerzahlers.
Professor Herding, mit Grüßen nach Berlin und Posemuckel. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Herr Wiedewelt.
Der Aufreger der Woche.
So, wir bleiben international und kommen mal zu unserer mittlerweile fast schon wöchentlichen Rubrik eigentlich, die man vielleicht nennen könnte Wahnsinn aus Übersee oder Neues von Donald Trump. In Los Angeles, traditionell ja Sehnsuchtsort der Filmenthusiasten und auch wahrscheinlich auch Fotoliebhaber, Hendrik.
Also ja, das ist definitiv. L.A., total geil.
Das Licht da, ganz toll. Da könntest du jetzt wahrscheinlich lang drüber reden. Aber momentan ist es nicht so schön, denn da geht's drunter und drüber. Seit einer guten Woche, über einer Woche protestieren da tausende Menschen gegen die doch sehr restriktive Abschiebungspolitik, die die Trump-Regierung ja jetzt beschlossen hat. Und es sah vor, dass Beamte der Einwanderungsbehörde ICE so Razzien durchführen, um irgendwie Menschen, die ohne Papiere im Land sind, rauszufinden und die abschieben zu können. Und dagegen gehen jetzt sehr viele Leute auf die Straße. Und es kommt da natürlich auch ein bisschen zu Gewaltausbrüchen zwischendurch. Deswegen hat Trump jetzt am vergangenen Wochenende 2000 Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde und außerdem auch noch einige hundert Marines nach L.A. beordert. Besonders ist das vor allem deshalb, weil der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ein Demokrat, dem öffentlich widersprochen hat. Er hat gesagt, wir wollen die nicht, wir brauchen die auch nicht, wir kommen damit klar. Das ist Trump aber offenkundig egal. Laut Weißem Haus soll jetzt eben die Nationalgarde da diese Unruhen in L.A. unter Kontrolle bringen. So, und am vergangenen Donnerstag hat jetzt ein Berufungsgericht Trump vorerst mal wieder erlaubt, die Kontrolle über die Truppen der Nationalgarde zu behalten, nachdem ein Bezirksrichter ihm das vorher untersagt hatte.
Okay, erklär mal ganz kurz, was hat das Gericht genau entschieden?
Also das Gericht ist der 9th U.S. Circuit Court of Appeals und der hat die Entscheidung eines unteren Gerichts eben gekippt, das zunächst diese Mobilisierung der Nationalgarde blockiert hatte. Diese Entscheidung bedeutet jetzt nicht, dass Trump damit letztendlich Recht bekommt. Die haben nur erstmal sozusagen ihm einen Aufschub gewährt und ihm vorerst das Kommando über die Garde belassen. Davor hatte der US-Bezirksrichter Charles Breyer die Abstellung der Garde als rechtswidrig eingestuft und gestoppt. Er hat dazu auch ein 36-seitiges Urteil geschrieben, in dem er angeordnet hat, dass die Nationalgarde wieder unter die Kontrolle des Gouverneurs Newsom gestellt werde, der auch dagegen geklagt hatte. Das Ganze hat dann aber auch nur 2,5 Stunden gehalten, ehe das Berufungsgericht das wieder gekippt hat mit einer einstweiligen Anordnung. Und ja, Newsom hat auf Nachfrage über seine Pressestelle ausrichten lassen, dass man davon ausgeht, dass man trotzdem Recht bekommen werde im Endeffekt vor dem Berufungsgericht. De facto hat aber nun momentan Trump weiter die Kontrolle bis zur nächsten Anhörung dann.
Ich finde es immer ganz faszinierend, dass solche Sachen so juristisch auf der Kippe liegen. Es geht ja um die Befugnisse des Präsidenten, die Nationalgarde zu kommandieren. Was ist denn diese Nationalgarde eigentlich?
Ja, gute Frage. Also die Nationalgarde, das ist eine Reserve der Streitkräfte der USA sozusagen, die sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene eine Rolle spielt, also auf Ebene der Staaten. Die Nationalgarde hat insofern also eine doppelte Rolle. Die ist einerseits eine Reserve der regulären US-Streitkräfte, aber auch eine militärische Unterstützung der einzelnen Bundesstaaten. So, und in der Regel werden die im Inland eigentlich eingesetzt, vornehmlich zur Katastrophenhilfe. Daher kennt man das Hurricane Katrina und solche Sachen. Das sind in der Regel Sachen, wo die Nationalgarde eingesetzt wird, um irgendwie Rettungsaktionen zu unterstützen. Und die kann auch zur Unterstützung, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und auch bei terroristischen Bedrohungen oder zivilen Unruhen eben abgestellt werden. Besonders ist an der Nationalgarde, dass sie eben so eine Doppelrolle hat und sowohl dem US-Präsidenten untersteht, als auch den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten. Primär ist die Nationalgarde eigentlich dem Gouverneur unterstellt, das heißt, es ist eigentlich seine Befehlsgewalt. Der Präsident kann die aber für einzelne Bundesaufgaben aktivieren, so, also in krassen Ausnahmefällen.
Und worauf beruft sich Trump nun genau?
Ja, Trump bezeichnet diese Demonstration in L.A. als Rebellion, womit er rechtfertigt, dass die Nationalgarde eingesetzt werden dürfe. Er beruft sich aber, und das ist ein wichtiges Detail, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Details einsteigen, aber er beruft sich nicht auf diesen sogenannten Insurrection Act, den er auch mal sozusagen öffentlich ventiliert hatte, wonach der Präsident die Nationalgarde eben einsetzen kann, wenn es zu einer Rebellion oder einem Aufstand kommt. Er, also laut dem White House-Kommuniqué, was da rausgegeben wurde, stützt sich jetzt vielmehr einerseits auf so eine grundsätzliche Theorie, dass der Präsident so eine inhärente Autorität hat als staatliche Schutzmacht und das sowieso alles selber entscheiden könnte. Das ist ja so ein Motiv, was sich durch die ganze Trump-Administration zieht, diese präsidiale Exekutivmacht. Und auf eine Notfallbefugnis aus Titel 10 des US-Code 12406, für die Leute, die es mal selber nachlesen möchten. Darin heißt es, wann immer die Vereinigten Staaten von einer fremden Nation überfallen werden oder die Gefahr einer Invasion besteht, ein Aufstand oder die Gefahr eines Aufstandes gegen die Autorität der Regierung der Vereinigten Staaten besteht oder, dritte Möglichkeit, der Präsident nicht in der Lage ist, mit den regulären Streitkräften die Gesetze der Vereinigten Staaten auszuführen, kann der Präsident Mitglieder des Bundesdienstes und der Einheiten der Nationalgarde einberufen, die er für notwendig hält. Das ist sozusagen das, worauf Trump sich hier beruft.
Okay, und was hält man jetzt davon?
Puh, ja, also mir scheint das ein bisschen schwierig zu sein. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Im Verfassungsblog hat Emily Berman geschrieben, eine Verfassungsrechtlerin von der University of Houston, das packen wir euch auch in die Shownotes, die darauf hinweist, dass zum einen schon mal dieser Titel 10 gar nicht vorsieht, dass in solchen Situationen, unabhängig davon, ob die jetzt mal vorliegt, der Gouverneur überhaupt übergangen werden darf, wie das ja hier der Fall ist. Ne? Weil nochmal, Newsom hat ja gesagt öffentlich, ja, lass uns in Ruhe, wir kriegen das hier selber geregelt, wir brauchen die Nationalgarde nicht dafür. Sondern dass es eigentlich prozedural weiter diese präsidialen Anordnungen, die dann getroffen werden, durch das Büro des Gouverneurs laufen sollen. Das ist hier jetzt gerade eben nicht der Fall. Und in der Sache ist natürlich der Einwand trotzdem hauptsächlich, dass diese Zustände in L.A. jetzt alles Mögliche sind, auch schlimm, aber eben kein Aufstand gegen die Autorität der Vereinigten Staaten. Also es ist ja kein Bürgerkrieg in dem Sinne.
Also Bottomline ist dann, die Geschehnisse in L.A. reichen dafür nicht aus und Trump hat dann seine Befugnisse übertreten?
Ja, also ganz so weit will ich jetzt noch nicht gehen, weil ich natürlich auch kein Verfassungsrechtler bin und vor allem keiner für US-Recht. Aber nach alledem, was ich so gelesen habe, scheint mir das schon sehr zweifelhaft, dass es sich darauf berufen kann. Also die behaupten natürlich, das seien gewalttätige Proteste, die die Sicherheit und Ordnung bedrohen und auch Bundesimmobilien und Einrichtungen bedrohten, was auch immer das daran ändern soll. Also er argumentiert, dass das irgendwie auch ein Aufstand gegen die Autorität der Vereinigten Staaten sei. Jetzt ist aber laut Berichten schon so, natürlich, es kommt zu Sachbeschädigungen und auch zu Angriffen auf Polizisten und so. Es sind alles Straftaten. Aber das alleine genügt natürlich erstmal noch nicht, um so einen Aufstand anzunehmen. Das sagen zumindest die meisten amerikanischen Verfassungsrechtler, von denen ich so gelesen habe. Mhm. Und auch der Bezirksrichter Breyer, der hat damals in seiner Entscheidung geschrieben, das Gericht ist beunruhigt über die Implikation, die dem Argument der Beklagten innewohnt, dass der Protest gegen die Bundesregierung eine durch den ersten Verfassungszusatz geschützte bürgerliche Grundfreiheit die Feststellung einer Rebellion rechtfertigen kann. Fand ich eigentlich ein ganz wichtiges Argument, weil es natürlich auch die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit ja auch in den USA ein hohes Gut ist.
Ja, total. Wobei man aber natürlich auch sagen muss, diese brennenden Autos haben wir auch alle gesehen.
Absolut, ja, ja.
Auch dann das aus interessierter Seite gerne geteilt. Und das dann unter Meinungs- und Protestfreiheit zu subsumieren, ist natürlich auch ein bisschen hardcore. Also, ja, schwierig.
Auf jeden Fall. Vielleicht sei noch kurz gesagt, es gibt jetzt aber auch für diese Situation nicht so viele Präzedenzfälle. Also, deswegen ist es so ein bisschen unsicher, wie man das einzustufen hat. Also, das letzte Mal, dass überhaupt die Nationalgarde abgestellt worden ist, um Unruhen zu kontrollieren, das war 1992 von damals noch George H.W. Bush, also der alte Bush Senior Präsident.
Der bessere Bush.
Und der bessere Bush, wenn man so will. Der hat damals auch Unruhen nach dem Freispruch, da ging es um den Übergriff auf den Afroamerikaner Rodney King. Ich weiß nicht, ob der das noch was sagt.
Ja.
Da gab es auch zivile Unruhen und das war aber damals im Einvernehmen mit dem dortigen Gouverneur. Und das letzte Mal, dass die Bundesregierung sich auf diesen Titel 10 berufen hat, um ohne Ersuchen des Gouverneurs einzuschreiten. Das war sogar 1965. Lyndon B. Johnson war damals Präsident und der hat Truppen nach Alabama geschickt, um im Gegenteil Bürgerrechtsdemonstrationen zu schützen vor den örtlichen Leuten.
Ja, wenn man sich auf X und ähnlichen Kanälen rumtummelt, dann kriegt man ja gelegentlich dann auch die Meinungsführer von Trumps Seite zu sehen und die haben natürlich diese Präzedenzen dann auch gleich alle hervorgehoben und gesagt, so hier ist alles normal, völlig normaler Vorgang. Naja, jetzt geht ja die Richtung auch ein bisschen, die Kritik ein bisschen in die Richtung, dass Trump eigentlich jetzt nicht Angst hat, dass es da einen Aufstand gibt, sondern dass er eigentlich nur mal gucken will, wie weit er gehen kann. Wir haben ja jetzt auch gerade die Militärparade gehabt, die wohl ein ziemlicher Schuss in den Ofen war, nach Nordkorea oder so sah das jedenfalls nicht aus, sondern eher nach so, ja, irgendwie so ein bisschen schiefgegangenes Volksfest. Ist das jetzt legitim? Ist das eine gute, ist das eine berechtigte Befürchtung?
Also es ist auf jeden Fall eine, die man sehr oft liest von kundigen Reporterinnen und Reportern, die ich auch gelesen habe und auch von einigen Rechtswissenschaftlern aus den USA, dass Trump eben gezielt diese Stimmung jetzt anheizt. Also dass er eigentlich künstlich den Aufstand erstmal auf so ein Level bringen will, dass man dann irgendwie mit Verweis auf Fernsehbilder dramatischer sagen kann, schaut mal, wir müssen da einschreiten. Und dass man damit eben so einen Präzedenzfall schafft, um dann künftig vielleicht auch bei anderen Situationen sagen zu können, ja gut, da müssen wir mal wieder die Nationalgarde abstellen, um hier für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Mhm. Also dass das vielleicht so einen Vorschub leisten soll für eine weitere innerstaatliche Militarisierung auch dieses Konflikts und dieser Polarisierung in der Gesellschaft, die Trump ja weiter befördert. Und dass er dann natürlich auch seine Machtgrenzen weiter verschiebt. Das wäre ja jetzt bei ihm zumindest nichts Neues. Deswegen halte ich das nicht für völlig weit hergeholt.
Ja.
Ob jetzt natürlich die gerichtliche Entscheidung, die da irgendwann mal ergeht, diese Entwicklung, so sie denn stattfindet, stoppen kann, auch wenn die jetzt sagen, dass Trump Unrecht hat, das, ja, lasse ich mal dahingestellt, denn er hat ja auch so seine Mühe mit gerichtlichen Entscheidungen.
Das wird der Lackmustest sein und irgendwann werden wir vielleicht auch mal wieder Berichte aus Amerika haben, die einen nicht ratlos und besorgt zurücklassen. Vorerst müssen wir aber damit leben. Vielen Dank.
Einerseits, andererseits.
Max, wir müssen über die Bundeswehr reden, was besonders toll ist, weil wir beide ausgemustert sind und keine unmittelbare Erfahrung mit diesem Kram haben. Aber gut, was soll's. Wir sind ja
so prädestiniert für dieses Gespräch.
Wir sind ein Männer-Podcast, wir können über alles reden. Ja, oft geht es ja bei Bundeswehr derzeit um Kriegstüchtigkeit und die steht nun wohl auch deshalb in Frage, weil es zu Ehebruch in einem Bataillon gekommen ist. Und das, meint jedenfalls das Bundesverwaltungsgericht, ist keineswegs Privatsache. Und es bestätigte damit eine disziplinarrechtliche Sanktion für eben so einen Ehebruch. Die Entscheidung ist vom Januar und wurde jetzt veröffentlicht und hat dann doch für das ein oder andere Stirnrunzeln gesorgt.
Also Ehebruch in der Truppe, das klingt ja erstmal. Du hast mich, glaube ich, letztes Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, hast du mich dafür gescholten, dass ich so eine eigenwillige Definition von juicy hätte oder von pikanten Details. Aber das klingt jetzt wirklich mal pikant. Also erzähl mal ein bisschen dazu.
Mhm. Okay, der Sachverhalt ist schnell erzählt. Die Ehe eines Mannschaftssoldaten lief nicht. Der Mann zog dann in, Zitat, vorläufiger Trennungsabsicht, Zitat Ende, aus der Wohnung aus. Kurz darauf fing die noch Ehefrau und ein Hauptfeldwebel aus demselben Bataillon ein Verhältnis an und hatten, Zitat, in der ehelichen Wohnung Geschlechtsverkehr, Zitat Ende. So, also romantischer wird's jetzt nicht mehr, jetzt kommen wir ins Juristische. Es war dann jedenfalls auch damit schnell vorbei.
Die Romantik, die Juristen aufbringen.
Genau. Also dieses Techtelmechtel, sag ich mal, das war dann auch schnell vorbei. Der Fachterminus dafür lautet übrigens Rebound-Beziehung. Das ist so das, was man macht nach einer Trennung einer langen Beziehung. Und das ist dann meistens relativ brüchig. Trostmeister-Beziehung, okay, kann man auch sagen. Dann war nachher alles kaputt. Also dieses Techtelmechtel war kaputt, die Ehe war kaputt. Naja, tragisch alles.
Ja, wahnsinnig tragisch, wahnsinnig spannend, wenn man jetzt gerne irgendwie einen Klatschartikel drüber schreiben wollte. Aber was geht das jetzt die Justiz genau an?
Genau, das ist die Frage, die im Raum steht. Das Truppendienstgericht Süd belegte den Hauptfeldwebel mit einem Beförderungsverbot samt Kürzung der Bezüge mit der Begründung, dass er die Kameradschaftspflicht verletzt habe. Und auf die Berufung hin milderte der zweite Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts die Sanktion ab auf mehrmonatige Kürzung der Bezüge. Aber ja, die Sanktion bleibt natürlich.
Okay, aber so eine Sanktion braucht ja auch irgendeinen Anknüpfungspunkt im Recht. Also was ist denn die Norm, auf die das gestützt ist?
Genau, das ist alles geregelt, wie man das bei Soldaten erwarten kann. In § 12 Soldatengesetz, da steht drin, ich zitiere das mal, weil das tatsächlich wichtig ist für den Fall. Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kameradschaft, das ist Satz 1. Sie verpflichtet alle Soldaten, die Würde, die Ehre und die Rechte des Kameraden zu achten und ihm in Not und Gefahr beizustehen. Das schließt gegenseitige Anerkennung, Rücksicht und Achtung fremder Anschauungen ein. Ich finde, das klingt immer ganz schön. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir so ein 12-Soldaten-Gesetz für alle hätten. Dann würden wir uns vielleicht alle weniger auf die Nerven gehen. Wie auch immer, die eheliche Treue, die ist natürlich irgendwie jetzt nicht mehr zivilrechtlich durchsetzbar. Das ist vielleicht das, was einem dann so aufstößt. Man sagt so, um welches Recht geht's denn jetzt hier eigentlich? Und was hat das dann mit den Soldaten zu tun? Und das Bundesverwaltungsgericht schichtet das ab und sagt so, ja, richtig, eheliche Treue ist nicht zivilrechtlich durchsetzbar. Und Sanktionen gibt's auch nur in ganz schrägen Extremfällen. Das sei aber egal fürs Soldatenrecht, denn hier gehe es ja immerhin um die Rücksichtnahme oder die Beachtung dieser Kameradschaftspflicht. Und jetzt kommen wir so in den Bereich, wo ein bisschen das Stirnrunzeln beginnt und wir uns fragen, wie finden wir das jetzt?
Ja, also es klingt halt erstmal so ein bisschen anachronistisch, sage ich mal vorsichtig, wenn man es hört. Ne? Also die Kameradschaftspflicht und Treue und Ehre des Kameraden verletzen und so. Ich finde, also als gerade als Jurist hat man ja grundsätzlich erstmal ein bisschen ein Störgefühl, wenn man sowas hört, weil wir ja eigentlich in einem, ich sag mal, liberalen und weltanschaulich auch neutralen Staat leben, wo man ja auch die grundsätzliche Übereinkunft hat, dass der sich irgendwie so aus dem Privatleben der Bürger mit seinen Sitten und Moralvorstellungen rauszuhalten hat. Aber diese Sitten und Moral, das hast du ja eben vorgelesen, das steckt ja auch in diesem 12-Soldaten-Gesetz drin. Also Würde, Ehre, das klingt alles so ein bisschen, wenn man böse will, nach Mittelalter. Ne? Die Ehre des Kameraden wurde verletzt und man fragt sich, ob die jetzt gleich auch zum Duell schreiten, um die Ehre wiederherzustellen, um den Streit auszutragen. Aber wahrscheinlich spielen halt eben Sitten und Moral auch in so einer sozialen Gemeinschaft wie zum Beispiel der Truppe eben doch eine etwas größere Rolle als bei uns ausgemusterten Gestalten.
Ja. Die sich Zusammenhalt ist da von einer anderen Relevanz, würde ich sagen. Ne? Wenn du mit dem zusammen im Schützengraben liegst, willst du dich halt auf ihn verlassen können. Das wissen wir alle aus den diversen Kriegs- und Antikriegsfilmen, die man sich dazu angucken kann. Insofern, also ja, ich denke, man muss das Ganze im Kontext sehen, dass das ja doch ein Verhältnis ist, wo das Funktionieren deutlich wichtiger ist als bei uns hier in der Zivilistenwelt. Und wenn man sich dann auf den Nebenmann da nicht verlassen kann, dann kann das natürlich irgendwie eng werden. Ich kann da noch darauf hinweisen, der Rechtsanwalt Heinemann, der hat auf LTO dazu einen Gastbeitrag geschrieben, der hat das Ganze noch ein bisschen näher beleuchtet und auch beamtenrechtlich sozusagen ein Licht drauf geworfen und dann ein bisschen näher dargelegt, warum das vielleicht Sinn ergeben könnte.
Ja, also ich denke auch, klar, man muss dann im Zweifel den Kopf füreinander hinhalten und dann geht das damit einher, dass man irgendwie auch bereit ist, für den anderen einzustehen. Insofern gibt es da sicherlich einen größeren Bedarf an Zusammenhalt und Treue einander. Mich würde vielleicht auch mal so ein paar Stimmen, ich weiß nicht, ob uns auch Leute von der Bundeswehr zuhören. Es gibt ja auch einige Juristen bei der Bundeswehr. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt uns das gerne mal in unser Postfach. Das fordern wir euch ja sowieso am Ende jeder Folge zu auf. Das wäre vielleicht mal ganz interessant.
Gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Also wenn ihr da Erfahrung habt oder Meinung habt, bitte schickt uns das gerne.
Aber was ich noch spannend fand, war, dass das Bundesverwaltungsgericht oder die Bundeswehr das argumentative Heranziehen, diese Pflicht zur ehelichen Treue, also aus dem BGB, und sagen, das spielt hier auch irgendwie eine Rolle, dass dieses Schutzgut dann sozusagen verletzt ist. Aber eigentlich trifft es ja die Ehepartner untereinander und nicht einen Dritten. Wie konstruiert man das denn jetzt, dass der Dritte da sich irgendwie dran versündigt?
Absolut. Eigentlich ist das ja eine Rechtsbeziehung zwischen den Eheleuten, die jetzt keine absoluten Wirkungen zeitigen sollte. Und dazu sagt das Bundesverwaltungsgericht diesen Satz, den fand ich ganz einprägsam dazu: Eine Missachtung von Kameradenrechten liegt auch dann vor, wenn ein Soldat sich an der Pflichtverletzung Dritter beteiligt und damit ein Recht seines Kameraden beeinträchtigt. Das heißt, dogmatisch läuft das Bundesverwaltungsgericht wohl so, dass es sagt, du hast dich daran beteiligt, dass ein Dritter, nämlich hier die Frau, die Rechte deines Kameraden, nämlich auf diese Ehetreue, verletzt. Und bei dieser Ehetreue, da weist es dann zwar auf BGB hin und sagt so, die zivilrechtlichen Sanktionen sind größtenteils passé, aber die Ehetreue an sich ist eben schon noch da und kann ein Recht sein. Kann, muss man dazu sagen, weil ich mir natürlich auch gleich gefragt habe, was passiert eigentlich bei einer offenen Ehe, oder wenn die gesagt haben, das ist jetzt hier vorbei, wir haben uns jetzt getrennt, Ehe, Schmähe, ist ja egal. Ja, dann würde es zu so einem Verstoß wohl nicht kommen. Das heißt, wer eine offene Ehe führt, kann das auch in der Truppe weiterhin, vermutlich. Jedenfalls würde er nicht unter den Voraussetzungen dieses Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss dann Sanktionen nach dem Soldatengesetz fürchten müssen. Dazu vielleicht noch ein kleiner Nebenaspekt, den der Rechtsanwalt Heinemann aufwirft. Der sagt nämlich so, was ist denn eigentlich mit Soldatinnen? Ja, weil das Bundesverwaltungsgericht sagt wohl irgendwie, das würde natürlich auch bei Soldatinnen gelten, wenn die jetzt irgendwie davon betroffen wären, und sagt dann aber, so viele Soldatinnen gibt's aber gar nicht. Und dann kommt der Satz, rein faktisch gesehen muss sich die bisherige Praxis daher durchaus den Vorwurf gefallen lassen, den Eindruck patriarchalischen Besitzdenkens zu vermitteln. Und das finde ich natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil nur weil faktisch keine, nicht genug Soldatinnen da sind, dass es Fälle gibt, sagt Heinemann jetzt, das Bundesverwaltungsgericht oder die Rechtslage würde jetzt den Eindruck patriarchalischen Besitzdenkens zu vermitteln. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Pierre ein bisschen Gefallen an diesem Gedanken findet, und deswegen Grüße an dieser Stelle.
Ja, also das war tatsächlich auch ein Gedanke, der mir erst kam, dass es klingt so ein bisschen danach, der eine hat dem anderen die Frau gestohlen.
Ja.
Die Frau als
klar.
Passives Objekt in der Situation. Es wird natürlich ein bisschen Schuh draus, wenn man es so betrachtet, wie du es eben gesagt hast, dass man sozusagen die Gehilfe ist zum Ehebruch der Frau. Und das reicht schon, um dann selber eine Pflichtverletzung zu begründen. Ja, also ich glaube, dass dieses ganze Thema, was du auch aufgeworfen hast mit offener Beziehung und wie bewertet man das dann, das zeigt halt alles auch so ein bisschen, dass so soziale Beziehungen sich immer schwer eignen für rechtliche Regulierung, weil das alles sehr dynamisch ist, das ist sehr subjektiv. jeder hat ein anderes Verständnis von Beziehung und sicherlich auch von Ehre. Da kommt man halt immer in sehr unsichere Gewässer rein. Deswegen habe ich da tendenziell immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit, auch wenn ich jetzt nach unserer Diskussion die Argumentation, glaube ich, etwas besser nachvollziehen kann.
Du meinst also, wir hätten uns vielleicht gar nicht auf dieses romantische Thema einlassen sollen. Gut, das wird zu den Akten genommen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit Gastbeitrag von Herrn Heinemann. Den packen wir euch in die Shownotes und natürlich auch den Link zum Beschluss selbst.
Kommt das im Examen?
Zum Abschluss haben wir noch was aus unserer beliebten Rubrik. Kommt das im Examen? Es geht um eine fiese Falle, finstere Ganoven und die Frage, wie gefährlich es für das Opfer werden muss. Max, erzähl uns mal den Fall.
Ja, es geht um eine BGH-Entscheidung, die betraf eine Verurteilung zweier Männer durch das LG Koblenz wegen versuchten Raubes. Und die ist vom BGH aufgehoben worden, weil das Gericht nämlich fälschlich den Eintritt ins Versuchsstadium angenommen habe. Hintergrund war folgender Fall. Zwei Typen hatten sich eine ganz gute Masche überlegt. Die haben auf mobile.de, diesem Gebrauchtwagenportal, ein Inserat aufgegeben für einen angeblich kaputten BMW mit, ich glaube, mit Motorschaden, aber der sollte immer noch 15.000 Euro wert sein. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Jedenfalls haben sie auch einen Interessenten dafür gefunden. Und der Plan war folgender, dass sie den dann an einen abgelegenen Ort lotsen wollten, wo man ihn dann überfällt und dann das Geld, was er mitgebracht hatte, diese 15.000 Euro, die wollte man sich ja wahrscheinlich in bar übergeben lassen. Damit wollte man dann verduften. So gesagt, getan. Sie haben den auch dann an einen Ort gelotst, den man irgendwie geeignet fand und wollten da mit Pfefferspray auf ihn losgehen und ihm das Geld abnehmen. Der potenzielle Käufer, der kam dann aber wider Erwarten nicht alleine, sondern in Begleitung. Als sie dann das Auto herannahen sahen, konnten sie das erkennen und es hatte auch keinen Anhänger dabei, weil dieser BMW eben den Motorschaden hatte, den konnte er jetzt nicht selber fahren. Das heißt, wenn er den hätte kaufen wollen, braucht er auch einen Anhänger. So, und dann haben sich die beiden gedacht, Mist. Erstmal sehen die beiden Gestalten im Auto nicht so aus, als ob wir die so einfach körperlich überwältigt kriegen, Pfefferspray hin oder her. Da hat der BGH leider nicht genaueres zugesagt, aber das war wohl schon abschreckend genug. Und dann natürlich der Gedanke, wenn der Anhänger nicht da ist, vielleicht wollen sie das Auto gar nicht kaufen, vielleicht haben sie dann auch gar kein Geld dabei. Und noch während die potenziellen Opfer also im Auto saßen, die Situation war so, dass der eine mit Komplize sozusagen sich an der Straße positioniert hatte und der andere lag im Versteck in der Hecke irgendwo. Die haben aber miteinander kommuniziert und der eine hat dann zum anderen gesagt, okay, wir brechen das hier ab, noch bevor die ausgestiegen sind. Und dann hat man auch sich dann darauf geeinigt, dass man das jetzt sein lässt, weil es die Aussicht auf Erfolg zu gering war. Also als das geplante Opfer dann ausgestiegen ist, hat es dann noch einen der beiden angesprochen, der da am Straßenrand stand und hat ihn dann gefragt wegen dem Gebrauchtwagenkauf. Und der hat dann gesagt, ja, nee, also ich weiß nichts von dem Gebrauchtwagenkauf, aber gehen Sie doch mal in die Autowerkstatt da drüben. Ich glaube, vielleicht haben die was damit zu tun. Und dann sind die beiden verduftet. So, das war der Ablauf der Dinge. Und das LG Koblenz hat die beiden aber trotzdem wegen versuchten, besonders schweren Raubs in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt zu Einzelstrafen von 5 Jahren und 2 bzw. 4 Monaten. Und dagegen sind sie eben in Revision gegangen und hatten da jetzt überwiegend Erfolg in Karlsruhe.
So, Versuchsbeginn. Das ist immer die Phase, wo man dann von diesem jetzt geht's los spricht, was ich immer schon absurd fand. Ne? Jura, so eine präzise Wissenschaft und alles so ganz sophisticated. Und dann, wenn es darum geht, so eine wichtige Schwelle zu beurteilen, dann holt man so einen Fußballspruch raus. Jetzt geht's los. Na gut, ist das jetzt der Fall hier? Geht's darum?
Genau, es geht um die Schwelle zum Jetzt geht's los. Beziehungsweise es gibt ja auch diverse Versuchstheorien, die der BGH da in seiner Entscheidung dann auch so ein bisschen durchdekliniert hat. Welche kennst du noch, Henrik?
Forget it. Keine einzige mehr. Sorry. Das kannst du jetzt schön alleine machen, Max.
Ach, Mann. Ja, gut. Okay, ich dachte, ich prüfe dich mal ein bisschen ab. Aber gut, setz einen Sechsheld, wie du willst. Dann sage ich einfach mal, es gibt natürlich noch die Zwischenaktstheorie, den räumlich-zeitlichen Zusammenhang und dann auch die Frage, inwiefern schon eine Rechtsgutsgefährdung bestanden hat. Der BGH jedenfalls war jetzt hier der Meinung, dass diese Schwelle zum Jetzt geht's los wohl nicht überschritten sei. Und zwar war es ja eben so, dass als der mögliche Käufer dann an einem Überfallort eingetroffen ist, dass sich die beiden schon zu diesem Zeitpunkt darauf verständigt hatten, den Raub abzublasen, also dass sie das nicht mehr machen wollten. Und deswegen seien sie auch, also sie seien auch nicht innerlich entschlossen gewesen, sagte BGH, diesen Angriff zu starten. Also alles nach der Feststellung des Landgerichts haben sie das natürlich beurteilt. Und es habe deswegen eines weiteren Willensimpulses bedurft, um mit der Gewaltanwendung zu beginnen. Also das heißt sozusagen, dass die Situation dann wirklich eintritt, die beiden oder das antizipiert alleine kommende Opfer, ne, steigt aus und dann sagt man so, jetzt geht's los, jetzt packen wir uns ihn. Deswegen hätte es eben auch noch weiterer Zwischenakte bedurft, also Opfer muss aussteigen, ne, man hat es vielleicht auch noch abhängig gemacht, dass man sieht, die haben einen Anhänger dabei, haben Geld dabei und deswegen habe ich auch noch keine echte Gefahr bestanden, weil das Opfer ja zum Zeitpunkt, als sie das noch wollten, als noch der Tatentschluss da war sozusagen, das habe noch keine Gefahr für das Opfer bestanden, als sie noch im Auto saß.
Wie ist denn das LG Koblenz jetzt auf die Idee gekommen, dass das jetzt geht's los schon irgendwie vorher liegen könnte?
Ja, gute Frage. Also das lässt sich dem BGH-Beschluss nur so eingeschränkt entnehmen, aber unter anderem hat das Landgericht wohl die Kontaktaufnahme zwischen dem möglichen Opfer und dem Angeklagten als Beleg dafür angeführt, dass, Zitat, nach dem Plan der Angeklagten in diesem Moment keine weiteren Zwischenschritte mehr geben sollte. Also die Schwelle zum Jetzt geht's los überschritten wäre. Das heißt also, es geht um den Zeitpunkt, als dann das Opfer, das Potenzielle ausgestiegen war und ihn anspricht. Aber da sagt der BGH, Moment mal Leute, zu dem Zeitpunkt hatten die beiden ja schon ihren Tatplan verworfen. Also darauf könnt ihr jetzt sicherlich nicht mehr abstellen.
Ja.
So, und das hat dann sozusagen die Argumentation zumindest an der Stelle zerschossen.
Okay, Strafrecht wird niemals meins sein. Es ist übrigens ganz interessant, seitdem wir diesen Podcast machen, habe ich gelegentlich wieder Träume davon, ich müsste noch mal ins zweite Staatsexamen und hätte aber gar nicht gelernt. Also wenn ihr weniger blank aussehen wollt auf diesem Gebiet, als ich es gerade war, dann solltet ihr euch das genau angucken und auch die Theorien dazu pauken. Link dazu findet ihr in den Shownotes und ich glaube, damit war's das für heute, Max. Ich danke dir für deinen Einsatz hier.
Ja, ich freue mich, dass du was lernen konntest. Ich bin immer gern für dich da, Henrik.
Ja, wie schon gesagt, ihr könnt uns schreiben an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Auf bald.
Macht's gut.